Es ist ein Detail der Geschichte, das einen Landeshauptmann zu Fall brachte, die Pieringsdorfer Lynch-Affäre im Jahr 1923. In unserer Serie 100 Jahre Burgenland – Geschichte im Gespräch spricht meine Kollegin Bettina Treiber mit Michael Schreiber über diesen Vorfall. Der Historiker beantwortet auch die Fragen, warum sich die Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt militarisierte und wie sich 1927 die Schüsse von Schattendorf zugetragen haben. Zunächst sind wir gedanklich bei der ersten Landtagswahl im Burgenland und bei der Frage, wer formal der erste Landeshauptmann des Burgenlands war.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch.
Im Juni 1922 wurde die erste Landtagswahl im Burgenland abgehalten. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei hat mit mehr als 38% gesiegt. Und das war damals überraschend. Warum eigentlich?
Überraschend war es deswegen, weil es eben der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei unter Ludwig Laeser gelungen ist, eine Koalition aus Christlich-Sozialen und Großdeutschen im Burgenland zu verhindern. Und das zu einer Zeit, in der das auf Bundesebene gerade etabliert war. Also unter Ignaz Seipel hat es ja diese Koalition zu dieser Zeit gegeben.
Der angesprochene Ludwig Laeser ist aber nicht der erste Landeshauptmann des Burgenlandes, sondern ein Mann, der als parteilos gilt, Alfred Rausnitz. Wer ist der Mann?
Alfred Rausnitz war zunächst der Landesverwalter und ist als Landesverwalter die Nachfolge von Robert Davy angetreten. Das war im März 1922. Und am 19. Juli 1922, als sich also der neue Landtag und die neue Landesregierung konstituiert hat, ist in dieser Sitzung eben auch dieser Landesverwalter abgeschafft worden, also diese Position des Landesverwalters ist abgeschafft worden. Und Rausnitz ist als erster Landeshauptmann gewählt worden, weil die SPÖ auf dieses Privileg verzichtet hat.
Alfred Rausnitz, er hat sich sozusagen, wenn ich das so salopp sagen darf, nicht lange gehalten. Er ist über einige Themen gestolpert und musste schon 1923 zurücktreten. Welche Themen waren denn das?
Gestolpert ist er deswegen, weil er sich in drei Themenbereichen sehr botschert verhalten hat. Der gröbste Bereich war die Schulfrage. Warum die Schulfrage? In der Habsburger Monarchie hat es nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 zwei Systeme im Schulbereich gegeben. Während in der österreichischen Reichshälfte die Schule eine Sache des Staates war und damit der Staat auch die Lerninhalte kontrolliert hat, war das in Ungarn in kirchlicher Hand und im Burgenland halt eben meist in der Hand der katholischen Kirche. Das heißt also, hier hat es große Diskrepanzen gegeben und die Sozialdemokraten bzw. auch die Großdeutschen und auch der Landbund wollten das ändern. Die Christlich-Sozialen wollten das aber beibehalten, natürlich traditionell sehr eng verbunden mit der Kirche.
Das war ein Punkt.
Das war ein Punkt und Rausnitz' Problem dabei war, dass er sich dann halt zunehmend auf die Seite der Christlich-Sozialen gestellt hat und sich damit halt eben Feinde in der eigenen Regierung gemacht hat. Der zweite Punkt war der, dass er sich sehr stark für die Landeshauptstadt Wiener Neustadt eingesetzt hat. Das war auch nicht sonderlich geschickt. Und der dritte Punkt ist eher so ein Bereich aus den Klatschspalten, das war die Pieringer-Lynch-Affäre.
Die Pieringer-Lynch-Affäre, was ist das?
Die Pieringer-Lynch-Affäre ist ein Kuriosum mittelburgenländischer Regionalgeschichte. Im Grunde hat sich die Pieringer-Lynch-Affäre so zugetragen, dass der damalige Förster der Esterhazy-Gutsverwaltung, das war ein Herr mit Namen Josef Görke, einen Kleinbauern mit Namen Anton Schlögl erschossen hat. Und daraufhin ist er von der Pieringer Bevölkerung gelyncht worden.
Was war der Grund dafür?
Im Grunde stand es Wort gegen Wort. Wir haben auf der einen Seite diese Esterhazy-Gutsverwaltung, die meint, der Schlögl wäre ein Wilderer gewesen. Und wir haben auf der anderen Seite die Pieringer, die gemeint haben, dass dieser Schlögl sich schützend vor Bären sammelnde Kinder gestellt hat, die scheinbar in Konflikt geraten sind mit diesem Förster.
Scheint das glaubwürdig?
Der Förster selbst wird als äußerst wilde Erscheinung immer wieder beschrieben. So wild, dass ihm auch mehrmals nahegelegt wurde, er solle unbewaffnet durch die Gegend laufen. Weil zu dieser Zeit laufen ja Förster auch bewaffnet durch die Gegend, weil es tatsächlich Wilderer gibt.
Und was hat das alles mit dem Landeshauptmann Rausnitz zu tun?
Rausnitz war von Seiten der Sozialdemokratie aufgrund der Schulfrage schon leicht angezählt und den letzten Stoß hat dann diese Lynch-Affäre gebracht. Warum? weil sich Rausnitz in dieser Frage hinter den damaligen Bezirkshauptmann Hagenauer gestellt hat, mit dem Vorwurf, dass Hagenauer eine gewisse Mitschuld trifft und Rausnitz sich aber schützend vor ihn gestellt hat. Diese Mitschuld dürfte darin gelegen haben, dass er da nicht konsequent durchgegriffen hat in der Entwaffnung dieses Försters.
Und so kam es, dass 1923 am 14. Juli ein neuer Landeshauptmann eingesetzt wurde, und zwar Alfred Wahlheim von der Großdeutschen Volkspartei. Machte die Gesinnung dieser Partei, die er vertrat, etwas aus?
Die Großdeutschen zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie sehr stark deutschnational sind. Das heißt also, sie suchen proaktiv den Anschluss Österreichs an Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sind antimarxistisch. Das muss man aber auch vor dem Hintergrund sehen, dass sich jetzt seit 1917 die Sowjetunion sukzessive konstituiert. Sie sind antisemitisch. Und ja, letztlich sind auch sehr, sehr viele aus dem Lager der Großdeutschen dann in den 1930er Jahren auch zur NSDAP übergelaufen.
In diesem besagten Landtag, in dieser Sitzung am 14. Juli 1923, wurde auch etwas vereinbart, was sicher auch für die weitere Entwicklung sehr interessant ist. Und zwar, dass private Wehrformationen nicht zu unterstützen seien oder dass es die nicht geben solle. Aber warum hatte eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg diese paramilitärischen Einheiten so einen Erfolg? Warum hatten die Burgenländerinnen und Burgenländer das Gefühl, sich bewaffnen zu müssen?
Naja, diese paramilitärischen Einheiten sind nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich in ganz Österreich entstanden, weil jetzt arbeitslose Militärs ins Land zurückströmen, ehemalige Kriegsgefangene ins Land zurückströmen. Und sehr stark das Gefühl herrscht, man muss sich wehren gegen Plünderungen und auch gegen sonstige Schwierigkeiten im Land, weil es keine zentrale Macht gibt, die sozusagen Plünderungen zum Beispiel verhindert. Das ist das eine. Das andere ist, das ist zum Beispiel sehr stark in Kärnten der Fall, dass man das Gefühl hat, man müsse territoriale Forderungen des südlichen Nachbarns verteidigen, weil das offizielle Österreich dazu scheinbar nicht in der Lage ist. In diesem Geiste formieren sich jetzt diese paramilitärischen Einheiten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs.
Diese Vereinbarung gilt nur bis 1925 bei uns im Burgenland, dass es eben keine paramilitärischen Einheiten geben solle. Warum fällt das eigentlich? Warum fällt diese Vereinbarung?
Naja, diese Vereinbarung kippt deswegen, weil die Frontkämpfervereinigung, die also eigentlich auch wieder vom Milieu her dem dritten Lager zuzuordnen ist.
Also der Großdeutschen Volkspartei?
Naja, wir haben zunächst einmal die Heimwehren, die stehen ganz klar in dieser christlich-sozialen Tradition. Es gibt den Republikanischen Schutzbund, die der Sozialdemokratie zufallen. Und sagen wir mal, der rechte Rand, das sind eher Frontkämpfervereinigungen, oder das ist das dritte Lager, wenn wir so wollen. Da fallen dann auch SS, SA und so weiter. Auch die würde ich jetzt zu diesem dritten Lager zuordnen. Losgetreten wird das Ganze deswegen, weil eben diese Frontkämpfervereinigung aus diesem Bündnis ausschert, 1925-26 ausschert und anfängt, Ortsgruppen zu gründen in Nikitsch, in Deutschkreuz, in Oslib und so weiter. Und darauf reagiert dann der Republikanische Schutzbund seinerseits wieder mit Gründungen von Ortsgruppen, unter anderem eben in Neufeld und in Steinbrunn.
In der Hochphase, wie viele solche Vereinigungen gab es da? Kann man das beziffern? Ist das bekannt?
Naja, also wenn wir die Zahlen hernehmen von 1927, da hat es in der Heimwehr, also sozusagen christlich-soziales Lager, etwa 10.000 Menschen gegeben, die da sich bewaffnet haben und mitmarschiert sind. Bei dem Republikanischen Schutzbund waren es ein bisschen weniger, da waren es etwa 3.000 Menschen, die Mitglied waren, und bei den Frontkämpfern waren es ein paar hundert.
Die Militarisierung schreitet voran, es gibt immer wieder Konflikte und Auseinandersetzungen, aber sicher der bekannteste, weil auch mit Verletzten, mit Toten, der bekannteste Konflikt sind die Schüsse von Schattendorf. Wie sind denn eigentlich die aktuellsten Erkenntnisse der Historiker? Wie sind die Ereignisse abgelaufen?
Ja, die Ereignisse sind so abgelaufen, dass für diesen Tag, für diesen 30. Jänner 1927, eine Veranstaltung in Schattendorf geplant war, der Frontkämpfer. Und die Sozialdemokraten im Ort, beziehungsweise der Republikanische Schutzbund, wollte halt eben für den gleichen Tag, zur gleichen Zeit, eine Gegenveranstaltung organisieren. Und als dann das durchgesickert ist, dass auch Kontingente der Frontkämpfer von Wien nach Schattendorf anreisen, hat man beschlossen, dass man ihnen entgegenzieht, und sie sozusagen am Einmarsch im Ort hindert. Und schon beim Ausmarsch aus Schattendorf ist es zu einem ersten Zwischenfall gekommen, weil Schutzbündler eben aus der großen Masse ausgebrochen sind und das Gasthaus Charman attackiert haben. Das war sozusagen die Vereinslokalität der Frontkämpfer. Die zweite Konfrontation hat sich am Bahnhof abgespielt. Dort hat man erfolgreich die Frontkämpfer daran gehindert, jetzt im Ort einzumarschieren. Die sind dann wieder zurückgefahren in Richtung Wien. Und als dann die Schutzbündler wieder zurück in den Ort marschiert sind, haben sich da auch einzelne Leute aus dieser Kolonne gelöst und sind wieder in das Gasthaus Charman eingefallen. Und dann haben sich Schüsse gelöst. Und diese Schüsse haben eben auch zwei Todesopfer gefordert.
Ein junger Bub, der Josef Grössing aus Schattendorf und der Kriegsinvalide Matthias Zmaric aus Klingenbach sind gestorben. Einige Menschen wurden auch verletzt. Wie diese Tat abgelaufen ist, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Waren das wirklich Schüsse aus Notwehr, sagen sogar manche Historiker. Manche meinen, die Frontkämpfer seien provoziert worden. Und für andere ist das ein kaltblütiger Mord. Wie ist die aktuelle Sichtweise oder wie ist Ihre Sichtweise, Michael Schreiber?
Ich weiß nicht, ob es so eine vordergründige Frage ist, ob es jetzt Mord war oder ob es Notwehr war. Man kann es eh nicht ändern, es ist passiert. Ich glaube, wesentlich wichtiger für die heutige Betrachtung ist das Resultat dessen, was da in Schattendorf passiert ist. Und letztlich war ja das Resultat der Schüsse von Schattendorf dann auch ein Prozess, der im Freispruch der Beschuldigten geendet hat. Und es hat ja 89 Tote gegeben, davon 5 Polizisten. Und wenn wir sehr konservativ schätzen, weit mehr als 600 Verletzte. Andere Schätzungen sprechen da ja von über 1000 Verletzten.
Das sind die Demonstrationen und Proteste, die dann nach dem Freispruch stattgefunden haben in Wien. Letztlich führt es zum Brand des Wiener Justizpalastes. Die ganze Geschichte, die Schüsse, der Freispruch, alles ist sehr aufgeladen emotional. Denn auch schon beim Begräbnis zum Beispiel von diesem jungen Burschen, von dem Josef Grössing, sollen 10.000 Menschen gewesen sein. Ist dieser Brand des Justizpalastes der letzte Schritt oder ist es sogar der erste Schritt Richtung Bürgerkrieg?
Es ist ein Zwischenschritt zum Bürgerkrieg, denn wir haben eigentlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ja zunehmend auch mit diesen paramilitärischen Einheiten die Militarisierung der Bevölkerung erlebt. Und nach Schattendorf fängt sich diese Gewaltspirale im Land noch viel schneller anzudrehen. Das heißt also, hier scheuen auch diese paramilitärischen Einheiten zunehmend nicht mehr die Konfrontation. Und das Ganze mündet dann ja auch im Bürgerkrieg 1934.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch auf Radio Burgenland.
Historiker Michael Schreiber. In der nächsten Folge spricht der 32-Jährige über seine Nachforschungen in seinem Heimatdorf Nikitsch. Dort hat zwischen 1933 und 1938 der NS-Kriegsverbrecher Franz Murer gelebt, der als Schlächter von Wilna in die Geschichte einging. Geschichte im Gespräch in Radio Burgenland Extra am 24. Juni ab 20.04 Uhr.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.